vom Druckbild her sind diese Texte schon so etwas wie kleine Kisten. Etwas wie ein kleines Motto habe ich mir selbst geschrieben. Es gibt so Autoren, die können über alles schreiben und andere, die schreiben über fast nichts. Das stammt vom Salman Rushdie und auf mich trifft sicherlich eher das fast nichts zu. Nichts nur. Nichts, nur der Vollmond, der sich spiegelt im ruhigen Wasser, ein an den See entrichteter Obolus der Nacht. Nichts, nur ein paar Raben, Funktionäre der Farbe schwarz, hocken im Geäst, zerkrächzen die Sicht. Nichts, nur die Runde am Nebentisch. Schaumkronen setzen sie sich auf, erlassen ihre Edikte, danken ab. Nichts, nur diese Thronfolge, dieser Auftakt. Vedute. Am Wegrand, Anhaltspunkt zwischen Sommerresidenz und Winterquartier, in seiner Kargheit dieser krumme Zwetschgenbaum, blattloser, solitär, daran du vorbeigehst, als gingest du, gingest auf der Hochebene deines Empfindens, damit er im Zurückschauen dann für sich dasteht, im Landschaftsausschnitt, bloßen Augs noch gut erkennbar, mit seinen dürren Strichen, unterm grau gepflügten Himmel, allein sein präzisierend, ein kahles Signum im durchsichtigen Wind. Ein Text, der eher eine Erzählminiatur ist und den Titel Erzählkreis trägt, mit dem Wort habe ich mir auch erklärt, so die, auch diese Form, dass man versuchen kann, um den poetischen Augenblick einen Erzählkreis zu ziehen. Erzählkreis. Eine Kätzin würde nicht so lang mit ihr rummachen. Brummelt eine Stimme von der Spüle her. Weißlich grau schimmert das pochende Bauchfell der Maus. Die Pupillen der Katzenaugen weiten sich wieder. Mit einem Satz, ein ungleiches, fangerles Spiel, holt die Katze den trippelnden Vorsprung der Maus wieder ein, hält sie mit eingezogenen Krallen fest, lässt sie erneut los und wartet auf den nächsten Fluchtversuch. Das Kind, das wir waren, viel zu lange über seinen Hausaufgaben, beobachtet alles. Hört das kurzatmige Fiepen und schiebt von allen unbemerkt sein Rechenbuch langsam auf die Tischkante zu. Wie das Buch knallend auf den Boden fällt, dass das Stundengerüst des Tages wackelt, zuckt die Katze zusammen. Dieses Zucken reicht der Maus zum Entkommen in das Bodenloch unterm rettenden Küchenschrank. Der Küchenschrank, der Jahrzehnte darauf als Überbleibsel dann abgelaugt und restauriert, sperrig da im Eck steht und dich mit seinem Dastehen zum Kustos deiner Herkunft macht. Kaffeekränzchen. Das Wespennest im Rollladenkasten. Die Biografien der Dinge. Der Körper als Schmerzgehäuse. Sturmglocken, die vergangenen Samstag zu einer Hochzeit läuteten. Das Mildere dennoch, das Härtere trotzdem. Eine führt aus ihrem Kräutergarten an, dass der Baldrian eine soziale Pflanze sei, die sich mit allen vertrage. Was ist das für ein jahrelanger Ozean gewesen, auf dem sie mit ihrem Bügelbrett trieben? Das Unauffindbare, es versteckt sich in einer Lostrommel, auf dem Grund eines Wühltisches im hintersten Regal dieses Fundbüros. Die Gegend, aus der ich komme, dort werden immer viele Ausgrabungen gemacht. Man findet was von der Römerzeit, aus der alemannischen Zeit. Und so kommt es zu so einem Text. Oberflächenfund. Korn, das auf Mauern wächst, reife schneller. und zeichne so den Gebäudegrundriss ins Feld, erklärt der Hilfsausgräber ein Luftbild in der Hand, berechnet grob über die Höhenzüge hinweg mit der Tagesmarschleistung römischer Legionäre die Entfernung zum nächsten Kastell, das nachgewiesen sei durch den Legionsstempel auf einem Ziegel. Das Mauerfundament, das er gerade freilegt, könnte ein einfaches Wirtschaftsgebäude sein oder der Eckturm einer Villa Rustica. In der Schachtel zu seinen Füßen, Halsränder, Amphorenhenkel, eine Lanzenspitze, Kammstrich verzierte Keramik. Das maßlos Winzige ist eine Vergleichsgröße. Jede Scherbe als Scherbe vollkommen. Randnotiz in Sütterlin. Die Nutzfläche des Gedankens. Die Trutzburg des Gefühls. Willst du eine einfache Aufgabe oder lieber eine leichtere? Auch aller Anbeginn hat einen Anfang. Stell einen Notenständer ins Freie, schon sammeln sich darauf Schwalben. Sag statt Boden Erdreich, schon stehst du woanders. Ein kleiner Zyklus handelt von Fotos, vom Fotografieren oder vom fotografischen Blick. Fotorealistisch. Man hat den Wetterfrosch in seinem Einmachglas verhungern lassen. Seitdem verharrt hinterm Haus die Tischtennisplatte im nieselnden Dauerregen. Der Griff des liegengelassenen Schlägers ragt über die Kante hinaus ins Ungefähre. Die Netzlinie deutet einen durchhängenden Längengrad an. Der verschlagene Schmetterball, ein weißer Ruhepunkt, schimmert drüben im Gras. Dass niemand ihn aufhebt, niemand mehr sucht nach ihm, verformt ihn zum Sujet einer Verlassenheit. In dem Text ist ein kleines Selbstporträt mit versteckt. Sie kennen das sicher, wenn man eingeschult wird mit der Schultüte. Bei uns stand man dann immer vor einem Scheunentor oder vor einer Wand. Blende. Du musst eben das richtige Lichtverhältnis abwarten. Damit dein Grautobel in einer Kellerecke vergessen, wie ein spinnwebüberzogenes Zeitscharnier erscheint. Oder der abendliche Vorplatz mit dem Schatten der Kastanie, der Kirchenmauer als Hintergrund in seiner Leere plötzlich ein Gruppenbild ist mit lauter Abwesenden. Und der Junge, der gleich ums Rumgucken Hochwasserhosen tragen wird, allein gegen die kahle Hauswand dasteht. Seit ewig und einem Augenblick, also immer schon. Und mit einem seltsam verzierten Trichter oder Füllhorn in der Hand lächelt, tapfer. Seine ganzen Schuljahre noch vor sich, für den einen Lernschritt hin zum Unbenotbaren. Hobbyfotograf. Auf seinen Bildern, zu denen er anmerkt, es gehe ihm um das Wesentliche und im Wesentlichen um den Nennwert des Gesehenen, um die Aura des Augenblicks. Macht vorm Haus der Sitzplatz auf der Mauer, die Örtlichkeit zur Niederung. Erweist sich jeder Urlaubsfels als Stoiker. Lächelt ein Jubilar durch das Kellerloch seines Hochgefühls. Heckt eine dämmerige Baumgruppe etwas aus. Hängt an irgendeiner Garderobe ein Wolfspelz neben einem Zwangsjäckchen und einer Marsiashaut. Könnten die Hotelzimmer einer Dienstreise genauso gut auf möblierte Läden fallen sein. Hüten ein paar leere Stuhlreihen, ein Lichtgeheimnis. Starrt der kranke Nachbar an allem vorbei auf den Eisberg in seinem Garten. Erteilen die Statuen im Schlosspark der Ferne eine Anweisung, ist der Himmel ein blaues Klaffen über den Dächern. eines, das einen Kinderflohmarkt beschreibt. Der Titel stand lange, lange Zeit in meinem Notizbuch und ich wusste nicht, wohin er gehört. Ich kann ihn mir auch jetzt noch nicht erklären. Der Tauglichkeitsgrad unserer Traurigkeit. Klapptische sind aufgebaut, Tücher auf dem Boden ausgebreitet. Zwei Comicverkäufer, uneins, ob Obelix, ob Superman, wer der Stärkere sei. Ihnen gegenüber, zwischen veralteten Sammelbildern, einem eingeschweißten Landkartenpuzzle und einer Ballpumpe, hockt ein Junge. Sequester seiner eigenen Kindheit vor einem Fuhrpark aus Rennwägen und Feuerwehrautos. Seine Schwester daneben, die schon Bilderbücher entbehren kann, denen keine Seite fehlt, hat verschrockene Plüschtiere ausgesetzt und lässt sich runterhandeln bei einer Sprechpuppe, die sich weigert, noch etwas zu sagen. Wüssten wir rein nichts von Kinderflohmärkten, dass dies rundum doch nur Verkaufsstände sind, legen all diese Dinge vor uns gleich einem Anschauungsmaterial. Könnte man sie in ihrer Anordnung einfach in einer Vitrine ausstellen, sähen sie hinterher auf den Fotos, die du gemacht hast, aus wie schwarz-weiße, heidnische Opfergaben. Beim Schreiben von Gedichten sammelt man eigentlich immer Wörter, die so führen sie einen zu Texten hin, die besonders klingen, die etwas enthalten, die schillern. Und aus der Schule haben mir meine Kinder dieses Wort mitgebracht, das den Titel für diesen Text gab. Stillarbeit. Das Kerngehäuse einer Stunde. Fernher die Morsezeichen eines Spechtes. Nebenan ist das Kind am Einschlafen, dessen Süßigkeitenverstecke du kennst. Die Baumsilhouetten im Garten, eine dämmerige Abwehrreihe. Der unterstrichene Satz im aufgeschlagenen Buch, kaum länger als die Naht zwischen dir und deinem Schatten. Die heutige Blickausbeute Maurerhände, die sich betrachten ließen wie eine Karstlandschaft. Stufen hinuntergehen, als seien es Stapfeln. Rar und karg, zwei Dochte. Im Lampenschein verläuft die Geschäftigkeit einer Ameisenstraße. Brechungswinkel von Fensterbrett und Tagesrand. Doch eine Art Porträt oder eine Klofrau, die etwas erzählt. Die Klofrau zählt ihre Münzen. Brunstrahle Lipsen, Prostata Geblätscher und Klosteine unter die Motorhaube gehängt, dass deren Geruch Marder abhalten würde. An den Pissbecken stehen noch ein letzter Wanderprediger, der sich selbst zuhört und ein schwankender Mehlsack, der seine Strafrunde um den Häuserblock läuft. Männer halt, die aus ihrem Seelendickicht treten, ihre Stirnen an den kalten Kacheln kühlen, manchmal von der schrägen Seite meinen Wischmopp anreden und mit offenem Hosenladen kommen oder mit offenem Hosenladen gehen. Das ist kein Urteil. Urteile sollte man, wenn überhaupt, nur aussprechen mit einer Praline im Mund. Eine Packung davon muss mir reichen über den ganzen Tag. Was danach abends bleibt, Geberlaune eines Habenichtses, Majestätsbeleidigung für jeden Bettler, klaube ich aus dem Teller hier zusammen, staple ich vor mich hin zu kleinen Säulen, zu wackeligen Türmen. Der Klofrau gegenüber auf der anderen Seite leistet ein Politiker-Mime Gesellschaft. Also mir das Plakat, das übrig bleibt, noch nach Wochen hängt, nach irgendeiner Wahl. Und da hat man fast Mitleid oder es dauert einen. Plakat-Mime. Jetzt, die Welt ist eingemeindet und die Hintergründe wetterleuchten. Ein Schriftzug nur trennt die Wortspreu vom Gesagten. Unbeirrt vermag ich darüber hinwegzuweisen, von jedem Laternenpfahl aus kompetent in Richtung Ortsausgang. Mit derselben Miene, auf eine leere Einkaufspassage, auf einen Kostenfaktor, einen schlafenden Säugling, einen Flohzirkus, der ich mit meinem Gesicht doch eigentlich genauso gut auch hätte Musterungsarzt werden können oder sogar Heiratsvermittler. Und nun denn also, zuletzt mit meinem Weitblick, der schroff endet an der Betonerloschenheit der Hausfassade gegenüber, hier aushalten muss. Eingezogenen Bauches, unter seriösen Wolken, mit schwarz angemalten Zähnen und einem Fahnenmast als Rückgrat, auf den Zinnen der Prinzipien, an dieser windigen Kreuzung, bis Efeu an mir hochwächst, wohlan. Auch so ein Text aus dem Fotozyklus, ein Klassenbild, wahrscheinlich Jahrgang 50, Jahrgang 48 und eine kleine Meditation darüber. Jahrgang, wo das alte Schulhaus stand. Lehrer, die nach dem Krieg weiterhin in Reitstiefeln unterrichteten. Winters die Unterschiedsgrade zwischen eisig und bitterkalt. Mit Holzscheiten im Ranzen, entlang der zugefrorenen Kantel, vom Oberdorf herunterrutschend. Die heißen Kartoffeln in der Manteltasche, nachher mitsamt der Schale als Pausenvesper verzehrt. Vorne sitzt einer, der viel zu feine Hände hat für eine Metzgerlehre. Neben ihm der, auf dessen Fellmütze man neidisch war. Und ganz außen jener, der fiebrig hinüberblickt zum Schönheitsantlitz, das nicht alt genug werden wird, um zurückzulächeln. Ein Aufgerufener sagt gleich mit seinem schwäbischen Krummschnabel Heimatverse auf. Immer scheint darin der Mond als gelber Routinier. Im Fenster zeichnen sich die knochigen Äste der Linde ab. Die Rechenfinger unter der Bank, 7 Nüsse, 8 Kieselsteine, nichts oder nix, was zählt mehr? Die Särge. Solch frühe Winter, wenn mein Vater keine großen Aufträge mehr bekam, erinnert im Krankenhaus zittrig die Bettnachbarin. Ledig gebliebene Tochter des letzten Schreiners am Ort. Als müsse sie es sich selbst noch einmal erzählen. Wenn er, sagt sie gegen die weiße Decke hin, das Abfallholz, um daraus meinen Brüdern ein paar Holzschwerter zu machen, schon verfeuert hatte. Und nach seinem Mittagsschlaf das Licht bereits eh zu schwach war zum Weiterarbeiten. Dann verblieb bis zum Vesperläuten die restwarme Werkstatt für uns. Und darüber, auf dem Dachboden, bei den trockenen Brettern, lagerten sie also. Auf Vorrat angefertigt, wie seltsame Kähne, unsere kleine Flotte. Manchmal schliefen eingerollt die Katzen darin. Beim Verschlupfen das Allerschönste gefunden werden, wenn der Deckel sich langsam hob. Wie oft saßen wir auf ihnen herum und heckten etwas aus. Erst, als die Dämmerung entwich und in Kellerlöchern versickerte, wurde nach uns gerufen. Ein kleines Porträt meines Vaters, allerdings ganz weit hergeholt. Der Titel heißt Abgewandt nach Caspar David Friedrich. Es gibt so das Bild von ihm, der Wanderer über dem Wolkenmeer. Und mein Vater stand im Krankenhaus am Fenster und irgendwie hat das diese Haltung mich plötzlich an dieses Bild erinnert. Abgewandt nach Caspar David Friedrich. Wolken verhangen die Jahre. Im Einvernehmen mit dem erreichten Alter, in dem man anfängt, Schenkungen zu machen oder für unzurechnungsfähig erklärt wird. Weil man einer geworden ist, der abgewandt an Fenstern steht. Mit dem Rücken zur Welt auf die Gipfel starrt, die aus einem Nebelmeer ragen oder hinunterblickt in einen verstummten Klinikpark. einer geworden ist, der in die Ferne schaut, wo auf einer Anhöhe der Winter einen vereinzelten Baum zum Zaren erhebt. Geworden ist einer, der wahrnimmt, wie die Dämmerung an Umrissen herummoduliert und der Silhouette eines Mädchens nachsieht, das in Ballettschuhen einen Steinbruch durchquert. Unterdes die Adjutanten des Fortschritts von ihrer Mittagspause zurückeilen, ein gestrandeter Götterbote als Obdachloser getarnt an der Straßenecke verschnauft.